Das ist der Kurswechsel. Der Podcast über Menschen, die ihr Leben verändert haben.
Und dann hat er mir so die Regeln erklärt und ich saß so da und fand so, ah, okay, Lapdance, mhm. Und hatte eigentlich keine Ahnung von der Rede. Und es war für mich, glaube ich, so das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich in so einem Setting eigentlich stark gefühlt habe oder gemerkt habe, so, aha, ich bin eigentlich die Person, die jetzt Kontrolle hat.
Heute regnet es Glitzer und Bargeld im Kurswechsel. Wir haben nämlich Amber zu Gast. Amber arbeitet als Comedian, Bewegungspädagogin, Burlesque-Tänzerin und Stripperin. Außerdem ist sie Co-Gastgeberin vom Podcast Glitter and Cash, in dem sie die besten Geheimnisse aus dem Rotlichtuniversum teilt. Heute interessiert mich, wie sie dazu gekommen ist, Stripperin zu werden und wieso sie bis heute dabei geblieben ist. Herzlich willkommen, Amber.
Dankeschön.
Amber, was fasziniert dich denn am Strippen?
Zuerst mal finde ich es witzig, die Reihenfolge, in der du gerade meine Berufe aufgezählt hast, weil für mich kommt eigentlich Stripperin als erstes. Und Comedian und Bewegungspädagogin eher so hinten. Also ich bin schon hauptberuflich einfach Stripperin und Burlesque-Tänzerin. Was mich daran fasziniert, ist, glaube ich, einfach so diese Connection, die du mit Leuten erzeugen kannst. Du sprühst Funken auf der Bühne und das Publikum fängt Feuer. Also ich mache was, was für mich purer Selbstausdruck ist von der Seite an mir, die ich als was sehr Sinnliches, als was sehr Weibliches erlebe. Und ich schaffe es durch das irgendwo eine Verbindung zu erzeugen bei meinem Publikum. Klar kann man jetzt sagen, vor allem im Stripclub, manche Männer spüren diese Ebene wahrscheinlich jetzt nicht so deutlich, sondern werden halt einfach spitz, wenn sie mir zugucken. Aber es ist auch schön. Das heißt, es ist ja trotzdem eine Connection entstanden, vielleicht einfach auf einer anderen Ebene. Also ich glaube, das Ziel ist irgendwo, die Leute auf der Ebene zu berühren und zu erreichen, für die sie offen sind oder wo sie empfänglich sind. Und das finde ich auf eine Art was sehr Magisches, wenn man das schafft als Performer. Und auch, ja, also als Stripperin tanzt du ja nicht nur, sondern bist ja auch meistens Therapeutin. Und so diese Connections, die Verbindungen, die Stories, das finde ich wahnsinnig spannend.
Also du tanzt nicht die ganze Zeit, sondern es geht auch um Gespräche dann?
Klar, es ist ein Vorteil, wenn du tanzen kannst und ich mache das auch sehr gern, aber ich würde mal sagen, 80% vom Strippen ist Reden. Du wirst ja nicht dafür bezahlt, dass du da bist, sondern du bekommst ja einfach dann Geld, wenn du Leuten zum Beispiel einen Lapdance verkaufst oder sie dir einen Drink zahlen. Und wenn du nichts verkaufst, dann verdienst du auch kein Geld. Das heißt, du bist eigentlich sehr viel am Verkaufsgespräche führen. Das heißt, für das musst du ja auch wieder irgendwo eine Verbindung finden mit jemandem, und jemandem einen Grund geben, dass er jetzt ausgerechnet dir Geld gibt. Und das ist meistens nicht so sehr an dein Aussehen oder deine Tanzkünste geknüpft, obwohl das natürlich schon auch helfen kann, sondern mehr halt Charakter, Persönlichkeit, Leute zum Lachen bringen. Da ist dann auch wieder die Verbindung zur Comedy. Mhm. Genau, also viel ist es eigentlich Reden.
Und für Leute, die jetzt auch nicht so einen Einblick haben in die Rotlichtwelt, kannst du einmal kurz eine Abgrenzung auch geben? Was ist der Unterschied zwischen Strippen und noch andere Formen von Sexarbeit?
Ja. Also einmal der Unterschied zwischen Burlesque und Strippen, das werde ich oft gefragt. Ich sage immer, als Stripperin zeige ich Fremden meine Pussy für Geld und als Burlesque-Tänzerin zeige ich Fremden beinahe meine Pussy für weniger Geld und mit viel Glitzer. Du benutzt mit dem Burlesque das Striptease, um deine Geschichte zu erzählen, während es beim Strippen mehr um den erotischen Aspekt geht oder du benutzt die Erotik mehr, um so die persönliche Beziehung zum Konsumenten dann herzustellen. Strippt man sich zählt als Sexarbeit und für mich persönlich ist es genau wegen dieser One-on-One-Beziehung zum Klienten, die du halt im Burlesque nicht hast, auch wenn du im Burlesque Haut zeigst, würde ich es jetzt selber nicht als Sexarbeit kategorisieren. Was aber als Sexarbeit zählt, ist eben Full-Service-Sexarbeit, das heißt also Sex für Geld. Callgirls, Dominas, Pornodarstellerin, das ist eigentlich alles Sexarbeit.
Aber der Großteil der Stripperinnen arbeitet nur als Stripperin.
Ja, das kommt auch sehr auf den Club an. Also ich war jetzt gerade die Woche in Prag, wo ich oft arbeite, weil ich das zum Beispiel in der Schweiz, wo ich lebe, ein bisschen schwieriger finde. Dort gibt es mehr Bordelle als Stripclubs. Oder viele Stripclubs funktionieren einfach so, dass du reinläufst, erstmal eine Flasche Champagner kaufen musst und dann irgendwie auch doch aufs Zimmer gehen kannst mit der Stripperin. Und so arbeite ich halt persönlich nicht. Also ich möchte Sex nicht verkaufen, finde es okay, wenn man das macht, aber für mich persönlich würde es jetzt eine Grenze überschreiten.
Mhm. Aber du sagtest auch, du hast so Situationen mit, also One-on-One, wo du zum Beispiel jemandem einen Lapdance verkaufst, da ist man ja auch nicht dann auf der Bühne mit allen anderen,
nee, da bist du im privaten Räumchen. Das finde ich auch toll, also weil ich finde, es macht schon nochmal recht einen Unterschied, ob du jetzt jemandem auf einer Bühne eine Lapdance gibst, wie jetzt zum Beispiel auch bei einem Junggesellenabschied, wo alle zugucken. Mhm. Da geht es für mich viel mehr so um Party und einfach Spaß haben und Entertainment und wenn du natürlich mit jemandem im privaten Raum oder im VIP-Room bist im Stripclub, dann geht es schon nochmal mehr um diese persönliche Nähe und Verbindung finden und Intimität. Ich sage immer, verkaufe Intimität für Geld. So dieses Gefühl, wie wenn du irgendwie nach dem Sex mit jemandem im Bett liegst und einfach redest. So, das habe ich oft im VIP-Room, einfach ohne Sex. Es ist selten, dass ich jetzt jemandem dann eine Stunde lang einen Lapdance gebe. Also im VIP-Room bist du einfach länger als jetzt nur für einen privaten Lapdance.
Mich interessiert ja auch, wie du zu dem Strippen gekommen bist.
Genau, und das geht es ja auch eigentlich in deinem Podcast. Genau. Aber es ist schon wichtig, glaube ich, dass die Zuhörer mal wie verstehen, wie funktioniert das eigentlich, was ich da mache. Genau.
Was mich auch interessiert ist, was war dein Bild von der Stripper-Welt, bevor du das erste Mal reingeschaut hast?
Also bevor ich mich als Stripperin beworben habe, war ich nie im Stripclub. Ich hatte irgendwie so ein sehr TV- und Fernsehen geprägtes Bild. Diese schönen, schicken Clubs aus den USA, wo wunderschöne Frauen an Stangen tanzen und ja, so dieses sehr business-like, also wo es auch recht busy ist, so im Club, wo viel los ist. Genau. Also das war so ein bisschen das Bild. So, für mich waren Stripperinnen immer so diese badass Bitches, die wunderschön sind und super cool. Und ich habe mich eigentlich immer sehr als das Gegenteil davon eigentlich wahrgenommen. Also ich habe mich gar nicht cool gefühlt und jetzt zwar nicht hässlich, aber halt einfach sehr so das nette Mädchen von nebenan. Also so gar nicht badass, Superwoman-mäßig. Das war so mein Bild. Ja, ich dachte, ich laufe da rein und die gucken mich an, so von oben bis unten und sagen, was willst du hier? Okay. Hat aber keiner gemacht. Sie haben mich reingelassen.
Also du hast von dir jetzt ein Bild, das total abweicht von dem, was du von Bild hast von einer Stripperin. Aber dann kam es ja doch zu der Situation, wo du dann sagtest, okay, ich probiere es aus. Mhm. Kannst du das beschreiben, wie es dazu kam?
Ja, also ich war sehr so das Good Girl mit Ballettstunden und Klavierunterricht als Kind und ein bisschen so höhere Mittelschicht mäßig aufgewachsen. Und war schon am Struggeln, weil ich mich sehr unsicher gefühlt habe, eben wie gerade gesagt, sehr uncool und so sehr weltfremd auf eine Art und habe deshalb irgendwann eine Weltreise gemacht. Ich wollte immer nach Neuseeland, weil ich so ein Lord of the Rings-Nerd war. Und saß dann plötzlich in Neuseeland und habe gemerkt, irgendwie fühle ich mich immer noch nicht cool.
Du hast einfach deine Probleme und Struggles mitgenommen dann?
Ja, so diese Erkenntnis spielt eigentlich nicht so eine Rolle, wo ich bin, wenn ich mit mir selber nicht klarkomme.
Ja.
Es war eine Weltreise, aber die ersten 5 Wochen dieser Reise war ich an recht aufregenden Orten, die für mich auch zum Teil recht scary waren. Also ich war auf L.A. allein, dann auf Hawaii und Fiji und das war für mich schon sehr abenteuerlich und ich musste sehr viel aus meiner Komfortzone raus und fand es recht cool. Bin auch recht an mir gewachsen schon in dieser Zeit und dann kam ich nach Neuseeland und dort waren alles Deutsche und alle haben Deutsch gesprochen. Für mich war das irgendwie gar nicht so der Knaller. Also ich dachte plötzlich so, ich fühle mich jetzt ein bisschen wie daheim. Also so dieses Gefühl von, ich will eigentlich was machen, was mich herausfordert. Wieder auf eine Art, es ist eine sehr privilegierte Situation, weil die meisten Frauen, die Stripperinnen werden oder überhaupt mit Sexarbeit anfangen, machen das natürlich schon, weil sie einfach Geld brauchen. Und das ist halt ein Job, in dem du potenziell relativ schnell viel Geld verdienen kannst. Für mich war der Grund halt nicht das Geld, sondern wirklich so, okay, ich will aus meiner Komfortzone raus. Das ist so ein bisschen als Schnapsidee aufgetaucht. Ich habe einen Freund zu Hause angeskypt und ihm mein Leid geklagt. Und dann fand er, ja, geh doch irgendwo arbeiten, wo es spannend ist. In Neuseeland gibt es ja viel so Adventure, Touristen, Attraktionen, so Bungee-Jumping und Wildwasser-Rafting und so Sachen. Oder geh im Tattoo-Studio arbeiten oder geh im Stripclub arbeiten. Und ich habe das erst so abgetan und so gesagt, haha, fuck you. Und konnte das dann aber irgendwie nicht loslassen, die Idee.
Als Beleidigung hast du das nicht irgendwie gesehen?
Nein, dass gar nicht. Aber es war für mich halt so, hä, was soll ich denn da? So, ich bin doch gar nicht heiß genug, oder? So, ja, also man muss dazu sagen, ich wiege seit 10 Jahren gleich viel, aber ich hatte halt damals einfach Mühe so mit dem Bild von meinem Körper. Und obwohl ich nicht groß anders aussah als jetzt, vielleicht weniger durchtrainiert, aber so, ich weiß nicht, irgendwie viel dicker oder viel dünner als jetzt, aber ich habe mich halt einfach nicht sexy gefühlt und konnte es mir auch deshalb nicht vorstellen. Und habe dann aufgelegt und war die ganze Nacht wach und habe dann so drüber nachgedacht, so das mit dem Stripclub, so das ist dann wie hängen geblieben. und habe dann ganz viel recherchiert, weil ich nicht schlafen konnte, was es denn dort, wo ich bin, so für Clubs gibt. Mich dann doch nicht getraut und dann erstmal noch alle anderen Jobangebote abgegrast.
Du wolltest wirklich im Tattoo-Studio auch arbeiten?
Ja, ja, ich dachte dann so, ah ja, vielleicht kann ich das machen oder halt so eben so diese Bungee-Jumping-Orte und so. Ich bin dann überall hin und habe gefragt, ob sie gerade jemanden suchen und sie haben alle gerade jemanden eingestellt. Und dann hat mir aber eine so eine Broschüre gegeben mit Jobinseraten. Und der eine Club, den ich recherchiert hatte in der Stadt, wo ich war, hat halt tatsächlich an dem Tag ein Inserat geschaltet. In dem stand, are you looking for a career in this industry but not sure you have the skills? We can teach you so you can earn while you learn. Also wirklich eine Anzeige, als wäre sie für mich geschrieben gewesen. Und da fand ich so, okay, das ist jetzt ein Zeichen, jetzt muss ich es einfach probieren, um mich aus dieser Komfortzone zu wagen. Ja, und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben. Und dann am nächsten Tag haben sie mich eingeladen zu vorbeikommen und dann bin ich das erste Mal in den Stripclub spaziert.
Wie war das dann? Du kamst an, jemand hat dir alles gezeigt?
Hey, ich lief da rein und es war nicht viel los. Das war, glaube ich, schon mal so das Erste. Also auf eine Art hat es halt gar nicht meinem Bild entsprochen. Es war auch ein relativ kleiner Club.
War das tags oder nachts?
Nee, nachts. Also die hatten tagsüber nicht offen. Aber es war so relativ früh noch am Abend. Mhm. Und es war halt nicht viel los. Und auf der Bühne hat gerade eine getanzt, die nicht mega gut tanzen konnte. Und ich glaube, das hat mir gerade so diese Einschüchterungsmomente genommen, oder? Weil ich die angeguckt habe und so gemerkt habe, aha.
Ja, das kann ich auch.
Ja, okay, das kann ich auch, genau. Also man muss dazu sagen, ich habe 10 Jahre Ballett gemacht, also ich wusste, ich kann mich einigermaßen bewegen so. Mhm. Aber es hat halt so diese Einschüchterung einfach weggenommen für mich. Und dann hat mich der Manager, hat mich hingesetzt und mir alle Regeln vorgelesen und ich musste nicht vortanzen, so, weil du arbeitest halt eigentlich so ein bisschen auf eigenes Risiko. Weil wenn du halt nicht gut genug bist, verdienst du halt einfach kein Geld. Aber da der Club keine Gage zahlt, ist es halt für sie eigentlich kein Risiko. Mhm. Und dann hat er mir so die Regeln erklärt und ich saß so da und fand so, ah, okay, Lapdance, Und hatte eigentlich keine Ahnung von der Rede. Was mir dann aber so ein bisschen vielleicht auch die Angst genommen hat, war so die Regel, kein Sex, keine Drogen im Club. Ich glaube, so durch das, als ich das gehört habe, habe ich mich dann auch nochmal recht safe gefühlt, weil ich gemerkt habe, okay, wenn das die Regel ist, dann muss ich irgendwie keine Angst haben, dass da was von mir erwartet wird, mit dem ich mich nicht wohlfühlen würde. Und habe auch gemerkt, so, es gab recht gute Security und Überwachungskameras so in den Privaträumen und so. Durch das habe ich mich dann relativ schnell auch entspannt, dass ich gemerkt habe, okay, mit den Regeln komme ich, glaube klar. Oder in dem Setting kann ich mich relativ safe fühlen. So auch so die Zusicherung, hey, falls dir was nicht wohl ist oder falls du dich nicht safe fühlst, so wir stehen hinter dir als Club. Das ist leider nicht immer so. Also ich hatte, glaube ich, auch Glück mit dem Club. Genau. Und am nächsten Tag habe ich mir einen Strippernamen überlegt und bin aufgekreuzt und habe angefangen zu arbeiten.
Wie hast du dir deinen Strippernamen überlegt?
Ich bin spazieren gegangen und hatte plötzlich eine Eingebung, dachte ich. Habe dann aber ein paar Tage später rausgefunden, dass einfach einer dieser Hostels, an denen ich vorbeigelaufen bin, Amber Lodge hieß. Genau, meinen bürgerlichen Namen sage ich auch nicht in einem öffentlichen Setting. So. Also wenn jemand meinen bürgerlichen Namen kennt, dann fühlt es sich wirklich sehr intim an. Mhm. Und andererseits darf ich halt nicht vergessen, so ich bewege mich in einer Bubble von Menschen, die meinen Job cool finden. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Menschen da draußen, die ein Riesenproblem mit Sexarbeit haben. Mhm. Und es hat auch was mit Sicherheit zu tun, dass man mich nicht einfach gerade finden kann. Ich bekomme ab und zu Hate-Mail. Es gibt Menschen, die werden angefeindet aufgrund ihrer Arbeit. Also das ist so das eine. Das andere ist auch, es hat was für mich mit Respekt vor meinen Kolleginnen zu tun. Es gibt Frauen, die haben Kinder, die sind im Kindergarten, die wollen vielleicht nicht unbedingt, dass das gerade alle wissen, dass sie nachts an Stangen tanzen. Das ist auch ein Grund, dass ich so gern in die Öffentlichkeit gehe mit dem, was ich mache, weil ich glaube, da ist einfach ein riesen Stigma dran geknüpft nach wie vor. Mhm. Und wenn ich halt sage, oh, ich heiße Amber, aber mein richtiger Name ist XY, dann entsteht halt aus dem auch die Erwartungshaltung, dass das alle so machen. Und für eine andere Frau ist es vielleicht nicht okay. Und also für mich hat es ein bisschen was mit grundsätzlich einfach Respekt vor diesem System zu tun, dass ich das nicht einfach sagen will.
Also du warst in diesem Club, er hat dir alles gezeigt. Mhm. Und dann bist du nach Hause gegangen? Mhm. Oder hast du am ersten Abend schon gearbeitet?
Nee, ich bin dann heim und musste dann am nächsten Tag noch Outfits und Schuhe und so kaufen und mich so ein bisschen vorbereiten. Genau, und dann kam ich hin. Und an meinem ersten Tag, also eine der anderen Tänzerinnen hat mir einen Lapdance gegeben dann, so ein bisschen halbherzig, aber auch, dass ich so ungefähr weiß, wie man sowas macht. Und dann, ja, war es so ein bisschen, okay, jetzt probieren wir mal aus und ich habe schon ein bisschen Alkohol getrunken, auch an dem Tag, weil ich einfach so doll nervös war, ne?
Ja, klar.
Aber habe mir auch gesagt, okay, ich muss einfach ganz doll aufs Gefühl hören und halt darauf achten, was sich für mich wirklich okay anfühlt oder nicht, weil ich nicht einfach über eine Grenze gehen will und dann am Schluss merke so, oh shit, es war eigentlich voll zu viel oder und jetzt bereue ich irgendwas und bin auch das erste Mal dann auf die Bühne und habe so in diesem Moment halt eine rechte Erkenntnis gehabt, dass ich wie so gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt mich awkward fühle und schüchtern, dann sieht man das, oder? Aber wenn ich es jetzt irgendwie schaffe, in diese Rolle einzutauchen von, ich weiß, was ich tue, act like you've been here before, dann kaufen mir das die Leute ab. Also so fake it till you make it.
Du meintest, du warst sehr aufgeregt, das kann ich auch verstehen. Also du hast früher Ballett gemacht, ne? Da hattest du auch einen Auftritt. Da warst du auch aufgeregt vor dem Auftritt. War da noch ein anderer Aspekt dabei, dass es was Neues ist und dass du deine Grenzen vielleicht noch nicht kennst oder noch nicht weißt, ob du die abstecken kannst? Oder war das vor allem einfach nur, du bist jetzt hier auf einer Bühne und deswegen bist du aufgeregt?
Also jetzt im Stripclub?
Ja, ja.
Ja, ja, natürlich. Das meine ich ja, dass ich einfach mega Schiss hatte, dass halt irgendwas passiert, wo dann zu weit geht oder ich mich plötzlich in einer Situation finde, die dann doch nicht safe oder okay ist oder sich übergriffig anfühlt. Also ich hatte lange sehr Mühe, auch mit persönlichen Grenzen kommunizieren. Es ist mir sehr schwer gefallen. Das war für mich ein recht langer Prozess, das im Nachhinein noch zu lernen. Und als ich angefangen habe, strippen, konnte ich das zum Glück schon gut genug und habe dann aber auch so gemerkt, aha, in dieser Rolle als Stripperin fühle ich mich plötzlich viel mehr in der Lage, auch Nein zu sagen, als außerhalb vom Club, oder? Weil es gibt mir wie eine Rolle, in der das aus irgendeinem Grund mehr okay ist, einfach ganz klar den Tarif durchzugeben für jemanden. Also du nimmst halt den Klienten irgendwie in den Privatraum und erklärst, okay, das sind die Regeln, du darfst da nicht anfassen und du darfst das nicht, aber du darfst es genießen so. Und in dem Moment bist du eigentlich der Boss. Und das war für mich, glaube ich, so das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich in so einem Setting eigentlich stark gefühlt habe oder gemerkt habe, so, aha, ich bin eigentlich die Person, die jetzt Kontrolle hat. Und ich mag den Begriff Empowerment immer nicht so, weil ich finde, ein Job muss auch okay sein, wenn es das nicht ist. Also es muss nicht empowering sein, um trotzdem seinen Wert zu haben. Genau, das ist mir einfach wichtig, das dazu zu sagen, ja.
Und dann wartest du den Abend und du hast gemerkt, okay, das geht eigentlich ganz gut.
Ja, es gibt dir dann natürlich auch ein bisschen einen Kick, ne? Wenn du auf der Bühne bist und du fühlst dich auch plötzlich gesehen und merkst so, oh, das sind Leute, die finden es super cool, was ich mache. Und also jetzt ein paar Jahre später merke ich so, okay, Männer erzählen einem natürlich auch viel, wenn sie horny sind. Aber klar, also es ist immer eine Mischung, oder? Also oft meinen sie es auch. Und das gibt dir natürlich auch Wahnsinnsbestätigung. Hey, da hat jemand einfach wirklich Freude an dem, was ich mache. Und ich auch. Mhm. Also das Tanzen auf der Bühne macht Spaß und ich fühle mich im Flow. Und mein Lächeln ist echt, oder ich muss das gar nicht faken so doll. Ich kann eigentlich einfach ich sein oder zumindest ich kann eine gewisse Seite von mir sein. Das ist für mich nicht fake oder du spielst ja immer eine Rolle, also auch wenn du arbeiten gehst oder wenn du mit deinen Freunden bist. Aber ich konnte wie plötzlich eine Seite von mir zeigen und sein, die sehr extrovertiert ist. Und für jemanden, der sonst eigentlich eher schüchtern und introvertiert ist, war das recht befreiend, glaube ich. Wie sie zu merken, aha, das ist okay, das kommt gut an, das ist nicht falsch oder richtig, es ist einfach okay.
Und hat es dann aber ein paar Wochen gedauert oder war das wirklich am ersten Abend, wo du dachtest, oh krass, das geht?
Oh, gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also es ist natürlich schon ein Megaprozess, ich lerne auch immer noch dazu, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass sich das dann schlagartig von schwarz auf weiß gedreht hat, aber ich glaube schon, dass es am ersten Abend mir genug eingefahren ist auf eine positive Art, dass ich dann gefunden habe, okay, ich komme wieder, ich finde es cool, ich will weitermachen. Ja, das hat mich schon recht geflasht.
Und wenn man so geflasht ist, also bei mir ist der Impuls, ich will es allen sagen.
Ja, also meinen Freunden habe ich es schon gesagt, also auch vor allem dem Freund, der mir das ja ursprünglich vorgeschlagen hat. Der hat dann mega gelacht, weil er fand so, aha, ich habe gemeint, du könntest ja an der Bar arbeiten als Barkeeperin. Und ich habe halt ihn einfach anders verstanden in dem Moment. Also irgendwie hat es, glaube ich, sollen sein. Ja, also damals dachte ich schon noch so, oh, das ist jetzt halt einfach so 2 Monate lang mein Abenteuer, oder? Und dann lasse ich das hinter mir und nehme das halt in meinen Erfahrungsschatz mit und then I move on. Mhm. Also dass das wirklich jetzt so zu meiner Berufung geworden ist, so, das konnte ich wirklich nicht vorhersehen. Ja.
Also du hattest vor, eigentlich dann zurückzukehren aus Neuseeland und das dann irgendwie in eine Schublade zu packen und sein zu lassen. Was wäre dann aus dir geworden? Wie wäre es weitergegangen mit dir?
Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon recht viel verschiedene Jobs und Karrieren angegangen und ausprobiert und so ein bisschen rumgeeiert und wusste aber, dass wenn ich zurückkomme, werde ich eine Ausbildung machen als Bewegungspädagogin. Also jetzt mache ich die Ausbildung und dann mehr so Richtung Körpertherapie oder ja, Tanzbewegung unterrichten. sollte es dann irgendwie gehen. Und ich habe auch also noch viel in der Gastro gearbeitet in der Zeit. Also hatte einen Café, wo ich zusammen mit Freunden geführt habe. Also es war so diese Mischung aus Gastronomie und Bewegungspädagogik. Das war so meine Aussicht damals.
Mhm. Ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Also du bist ja auch Bewegungspädagogin.
Ja, jetzt wo ich drüber rede, merke ich es eigentlich gar nicht so ganz anders als das, was ich jetzt mache.
Okay.
Ja, wir hatten es ja mal davon, dass ich auf so einem Internat war für sehr schlaue Kinder. Und aus dem ist für viele, die mich halt aus der Zeit noch kennen, natürlich schon die Erwartung, glaube ich, da gewesen, dass ich dann einen sehr akademischen Weg einschlage, weil das halt für die meisten so dort war. Oder du hast Abitur und du bist offensichtlich nicht ganz dumm. An mich selber hatte ich auch die Erwartung, dass ich in die Richtung was mache. Also als ich in der Gastronomie angefangen habe zu arbeiten, musste ich das schon loslassen. Wieso akzeptieren, okay, ich bin jetzt nicht an der Uni oder ich bin jetzt nicht in einem Mega-Job für Leute, so mit dem man halt grundsätzlich assoziiert, mit Intelligenz oder so, welche mich früher halt sehr durch das definiert habe. Und das loszulassen war für mich, glaube ich, schon noch ein Schritt. Ja, einfach nochmal zum Thema Kurswechsel. Genau. Ich glaube, das ist so halt die Wende, die halt für viele vielleicht schwierig nachzuvollziehen ist. So. Da ist jemand, der ist irgendwie intelligent und hat, ich sage mal in Anführungszeichen, alle Möglichkeiten offen. Aber für mich aus meiner Innenperspektive hatte ich eben gar nicht so viele Möglichkeiten, weil ich so doll Angst hatte vor der Welt. Und auch, also ich war an der Uni und kam einfach nicht so klar mit dieser Struktur. Oder es ist nicht so, als hätte ich es nicht probiert. Also ich habe recht viel ausprobiert und war einfach nie so ganz happy und bei mir. Und dann irgendwann wie zu akzeptieren, okay, es ist halt ein sehr unstrukturiertes Leben, für das ich mich schlussendlich entschieden habe. Aber dafür habe ich sehr, sehr viel Freiheit und sehr viel künstlerischen Ausdruck und Kreativität und mache halt mittlerweile einfach mein eigenes Ding. Und so dieser erste Tag im Stripclub war sicherlich der erste Schritt. So manchmal frage ich mich schon, wenn ich jetzt nicht Stripperin geworden wäre, ob ich denn mittlerweile irgendwie verheiratet mit Kindern irgendwo auf dem Dorf leben würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich denn glücklicher wäre als jetzt. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Aber ja, man fragt sich manchmal schon so, man hat irgendwie plötzlich so im Leben eine Chance bekommen, was ganz anderes zu machen. Und man fragt sich ja manchmal so, was wäre jetzt, wenn das nicht passiert wäre? Vielleicht hätte es eine andere Ausfahrt gegeben, vielleicht wäre ich auf einem anderen Weg irgendwie dann auch trotzdem zum Beispiel Künstlerin geworden, aber würde dann vielleicht jetzt Illustrationen machen, keine Ahnung was. Manchmal habe ich mich das schon gefragt, so, weil sich das schon sehr random auf eine Art angefühlt habe, dass ich ausgerechnet mich für das entschieden habe.
Wenn dein Freund zum Beispiel einfach nicht mit dir telefoniert hätte in Neuseeland.
Vielleicht wäre ich Tätowiererin geworden.
Oder Bewegungspädagogik mit Schwerpunkt Bungee-Jumping.
Genau. Ja, who knows.
Deinen Freunden hast du es erzählt?
Ja.
Der eine meint, es war nur ein Missverständnis, aber haben die insgesamt das eher gefeiert oder waren die schockiert?
Ja, die fanden es cool. Ja, die waren, glaube ich, stolz auf mich, weil die kannten so meine Kämpfe mit mir selber und so das aus mir rauskommen, dass es mir oft schwer fiel. Und sie haben, glaube ich, wie gemerkt, dass mich das irgendwie voll happy gemacht hat und ich konnte mit denen so ein bisschen über das reden und denen das erzählen. Und ja, fanden das, glaube ich, cool. Ja.
Und die Eltern?
Meinen Eltern habe ich es erst ein paar Jahre später erzählt, weil das war für mich eben damals wirklich so ein One-Time-Ding oder dass ich wie dachte, okay, das ist jetzt nicht so wichtig, dass sie das wissen.
Ja.
Und meine Eltern haben das auch mitbekommen, dass ich es nicht immer so easy fand im Leben und ich wollte nicht, dass sie das Gefühl haben, das ist jetzt irgendwie ein Schritt in die falsche Richtung. Und von außen kann das natürlich schon so aussehen, weil Sexarbeit halt schon manchmal ein Schritt sein kann in mehr Chaos oder weniger Struktur. Es kann für viele auch sehr befreiend sein. Aber kann natürlich auch eher aus Verzweiflung als aus Berufung passieren, dass man sich für das entscheidet. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich vor allem in StripperInnenkreisen, die meisten Frauen, die ich dort kenne, machen das sehr, sehr, sehr freiwillig. Also ich sage immer, du kannst auch auf andere Arten Geld verdienen. Also es ist selten, dass es jetzt irgendwie so der einzige Ausweg ist.
Ich stelle mir auch vor, dass über deinen Job zu reden schwieriger ist als über meinen Job zum Beispiel. Weil, also ich stelle mir vor, wenn du sagst, ich hatte heute einen schlechten Tag und irgendwie hat es keinen Spaß gemacht. Dann sagen Leute, oh mein Gott, sie wird gezwungen und sie macht diesen furchtbaren Beruf. Und wenn du aber sagst, ja, ich habe den besten Job der Welt und mir macht es die ganze Zeit Spaß, dann glauben es dir Leute nicht oder sagen irgendwie, du verherrlichst es.
Also mir glauben das Leute im Stripclub oft nicht, wenn ich denen sage, das ist mein Traumjob hier. Die denken, ich mache Witze. Klar ist jeder Tag anders und du hast einfach manchmal Tage, da ist es härter, dich auch gegenüber Sachen abzugrenzen, die übergriffig sind, gegenüber Energien abzugrenzen, gegenüber Kommentaren, die kommen. Und dann hast du Tage, wo sich irgendwie, ich habe am Freitag habe ich 4 Heiratsanträge bekommen, oder? Ja, also es ist nicht so, dass ich das glaube, dass sie mich wirklich heiraten wollen, aber das zeigt natürlich schon, dass okay, da war Verbindung da, oder da hast du irgendwie mit Leuten wirklich einen guten Vibe gehabt.
Ja, ja.
Genau, also meinen Eltern habe ich es dann erst 2 Jahre später erzählt. Ich habe dann erstmal nur das mit Burlesque erzählt und dann irgendwann später mal so, ah ja, übrigens, ich habe damals in Neuseeland in so einem Club gearbeitet und deshalb mache ich jetzt all das. So im Nachhinein war es ein bisschen einfacher.
Haben die einen Frieden damit gefunden?
Hey, voll. Ich glaube, die sehen einfach, dass ich happy bin und ich bin alt genug, um das auch für mich zu entscheiden, ne? Aber ich glaube, so wenn du gute Eltern hast, dann ist es denen vor allem wichtig, dass du glücklich bist und nicht unbedingt, dass du jetzt den einschlägigsten Weg nimmst so oder vielleicht gewisse Erwartungen erfüllst.
Also du kamst aus Neuseeland zurück, hattest im Kopf, okay, ich mache jetzt irgendwie Bewegungspädagogin.
Mhm.
War das so, dass du gesagt hast, mir fehlt es jetzt? Oder wie kamst du darauf zurück?
Genau, also ich kam zurück und habe meine Ausbildung angefangen, aber hatte halt immer noch so diesen Teil, wo ich gemerkt habe, oh, shit, ich vermisse es gerade richtig. Ich hatte dann immer noch einen rechten Konflikt, weil ich wie plötzlich gemerkt habe, aha, es gibt dort was, in dem ich sehr gut bin. Also selbst in Neuseeland, als ich angefangen habe mit Strippen, ich war jetzt nicht die Beste, ne? Weil es nicht so, als wäre ich von Anfang an Profi gewesen, so gar nicht. Ich war ein mega Baby, aber habe halt trotzdem gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und halt auch in der Reaktion der anderen merkst du natürlich so, okay, ich mache das gut, was ich hier mache. Habe deshalb dann eigentlich so nach ein paar Monaten, also nach einem Jahr der Ausbildung immer noch in der Gastro gearbeitet, dann so dann doch wieder geguckt, ob es nicht doch Clubs gibt oder irgendwas. Und da es dann irgendwie einfach nicht wirklich was gab, habe ich entschieden, okay, dann mache ich jetzt Burlesque, weil das, ich hatte dann eine Burlesque-Show gesehen und dann so gemerkt, aha, das ist irgendwie doch relativ ähnlich, zumindest der Performance-Teil auf der Bühne. Und ich dachte eben damals, dass ich dann vielleicht über Burlesque das machen kann oder zumindest den Teil vom Strip machen kann, der mich so glücklich macht. Und habe dann angefangen, eben Burlesque-Shows zu machen. Mhm. Und dann nach so ein paar Jahren mit Burlesque habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt cool, aber der Club fehlt mir eben trotzdem noch. Auch wegen dieser persönlichen Connections und der Gespräche und der Beziehungen, die du aufbaust zu Kunden. Und seit ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, bin ich jetzt auch mehr wieder am Reisen in Clubs. Genau. Und seitdem bin ich jetzt wieder so Fulltime-Stripperin und auch Burlesque-Performerin. Genau. Also ich konnte es einfach nicht loslassen und eben so das Gefühl von, shit, wieso bin ich hier am Kaffee servieren, wenn ich eigentlich was anderes gebe, was erstens mir viel mehr Spaß macht, was ich besser kann. Und zweitens halt auch einfach mehr Geld einbringt als Kaffee servieren. Ja, also da war irgendwann schon Frust da, ja.
Und also jetzt bist du, also ab und zu hast du Shows?
Es ist relativ 50-50. Ich produziere mittlerweile eigene Burlesque-Events und werde auch sonst viel als Burlesque-Künstlerin gebucht für Firmenfeiern, Hochzeiten. Und so 50% arbeite ich auch in Stripclubs. Dort mache ich aber auch private Bookings, also zum Beispiel Junggesellenabschiede. Und es macht auch super viel Spaß. Ich gebe Workshops und Einzelstunden momentan einfach nicht regelmäßig. Also ich mache jetzt keine wöchentlichen Kurse, weil ich für das leider zu oft unterwegs bin. Genau, und Stand-Up-Comedy mache ich dann meistens an den Abenden, wo ich sonst noch nichts vorhabe.
Und für Aufklärung hast du auch deinen Podcast?
Genau, ich habe meinen eigenen Podcast seit einem Jahr, der heißt Glitter and Cash, zusammen mit meiner Arbeitskollegin Noemi. Genau, vor allem haben wir wieder so ein Oberthema, wo wir versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber wir quatschen auch einfach viel und erzählen so die besten Stories, die wir gerade erlebt haben. Also wir haben immer eine Story der Woche, wo wir so das Absurdeste erzählen, was uns in dieser Woche passiert ist. Glitter and Cash, überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt noch zum Abschluss. Gibt es was, das du in deiner Zeit als Stripperin gelernt hast, wo auch Leute davon profitieren können, die nicht Stripperin sind?
Ja, ich glaube, für mich war schon die größte Lektion, wirklich auf mein Gefühl zu hören und auch authentisch zu sein. Ich weiß, das entspricht gar nicht dem Bild, das Menschen von Stripperinnen haben. Aber für mich funktioniert das am besten, also wirklich aufs Gefühl zu hören und zu sagen, nein, ich gehe jetzt keine schlechten Kompromisse ein fürs Geld, sondern ich bleibe bei mir und ich bleibe authentisch. Und ich mache das, was für mich stimmt. Ich habe sehr oft Gespräche auch mit Gästen, die irgendwie ihren Job nicht mögen und dann aber halt doch irgendwie nichts dagegen machen. Ich finde das so schade, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du was machst, was dich wirklich mit Leben und Feuer erfüllt. Und ich glaube, wir könnten sehr viel Leid verhindern, wenn wir alle so ein bisschen mehr drauf hören würden, was für uns wirklich stimmig ist. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du deinen Traumjob machen musst, aber dass du zumindest irgendwas im Leben machst, dass dir das Gefühl geben kann. Und wenn du dann für das halt einen Job machst, der dir das ermöglicht, zum Beispiel, weil du durch das genug Geld verdient hast, ist auch okay. Also da geht es nicht, du musst unbedingt deinen Traumjob finden, aber find was, für das du brennst und versuch Zeit damit zu verbringen. Ich glaube, das ist super wichtig.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Amber, dass du hier warst, dass du uns erzählt hast von deinem Kurswechsel.
Ja, danke dir, dass ich davon erzählen konnte. Ich hoffe, ihr habt das mitnehmen können.
Ich fand es mega spannend und die ZuhörerInnen bestimmt auch. Alles Gute.
Dankeschön, wünsche ich dir auch. Tschüss.
Schön, dass ihr auch bei dieser Folge vom Kurswechsel wieder mit dabei wart. Links zu Amber habe ich in die Folgenbeschreibung gepackt, also falls ihr neugierig geworden seid, schaut gerne mal vorbei. Mich interessiert jetzt wie immer, was ihr von der Folge denkt, also lasst gerne einen Kommentar da, ich lese sie auch alle. Wenn ihr wollt, hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis bald im Kurswechsel.